NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt und das ist das Thema heute in Ihrer Redezeit und dazu haben viele von Ihnen, wie wir aus zahlreichen Hinweisen und Mails wissen, einigen Gesprächsbedarf. Was folgt eigentlich aus den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln, aber wohl auch in Hamburg? Gibt es möglicherweise eine neue Form organisierter Kriminalität bei uns in Deutschland? Die kostenlose Servicetelefonnummer zum Mitreden ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Gibt es eine neue Form organisierter Kriminalität? Was folgt aus den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln oder wie wir gehört haben, auch in Hamburg? Eine Bitte vorab. Wir wollen und wir sollten uns in den kommenden knapp 60 Minuten vor Verallgemeinerungen und Voreinordnungen schützen, auch vor Vorurteilen. Mehrere hundert Chaoten oder Kriminelle, die in Köln oder in Hamburg auf offener Straße Menschen bedroht haben, die einfach nur Silvester feiern wollten, die stehen weder als Synonym für alle Asylbewerber, auch nicht für alle Flüchtlinge, aber auch nicht für alle Deutschen, von denen ja auch schon mal einige gefährlich gröhlend durch eine Stadt ziehen können, wenn sie zu viel getrunken haben oder wenn sie als Hooligan vom Fußball kommen. Trotzdem sind natürlich viele Menschen in Deutschland, auch in Norddeutschland, verunsichert, wenn nicht sogar verstört. Was bedeuten nun diese Angriffe? Was bedeutet das zurückhaltende Vorgehen der Polizei? Warum sind Infos über die Vorfälle so spät an die Öffentlichkeit gelangt? Wollten oder sollten wir Medien möglicherweise gar nicht berichten, weil das gesellschaftlich zurzeit nicht erwünscht ist? Ja, was für Mittel braucht die Polizei, um solche Taten zu verhindern?
Die Polizei sollte auch mehr Kompetenzen bekommen, was ausgestattet sein, auch einfach durch ihr Bild Stärke zeigen dürfen und ernst genommen werden.
Und man sollte eigentlich immer einen gewissen Standard halten, dass zu jeder Zeit jemand präsent sein kann. Und nicht einmal sparen und dann wieder hoch.
Spricht eigentlich wieder das Grundproblem an. Wie hat man sich bei uns zu verhalten etc. Und wenn man das nicht schafft, dass man diese großen Zusammenrottungen und Massenansammlungen, Massenquartiere auseinanderbringt, dann wird das sehr schwierig werden, glaube ich.
Ernst nehmen würde ich sowas immer, aber nicht, dass sie vielleicht einen Migrationshintergrund hatten. Ich meine, es passieren jeden Tag so viele Sachen, die einfach von deutschen Bürgern verübt werden. Und da findet man dann auch irgendwie nicht einen Zusammenhang mit irgendwelchen Ländern oder Kulturen.
Damit ist sicherlich zu rechnen, dass dann auch wieder Vorurteile geschürt werden. Wenn es so wäre, wäre es natürlich auch ein Stück weit kontraproduktiv, würde die Integration vielleicht auch behindern.
Für dumme Leute wird es auf jeden Fall eine interessante Situation jetzt werden, weil man jetzt natürlich wieder negativ wettern kann. In diversen Gruppierungen in Dresden und drumherum.
Unser Thema heute in der Redezeit. Gibt es eine neue Form organisierter Kriminalität, wie es in diesen Tagen schon wieder hieß? Was folgt aus den Übergriffen in der Silvesternacht? Wir haben es gehört, da gab es einige heftige Übergriffe in Köln, aber auch in Hamburg. Erste Meinungen eingeholt von Silvia Buckel. Wir wollen das Thema heute mit Ihnen diskutieren. Mit der gebotenen Sachlichkeit 08000 4417 77 ist die kostenlose Servicetelefonnummer, unter der wir gerne Ihre Meinung, Ihre Anregungen und Ihre Fragen entgegennehmen. 08000 4417 77. Neue Form organisierter Kriminalität. Gibt es die wirklich bei uns in Deutschland? Und was folgt aus den Übergriffen in der Silvesternacht? Wir müssen natürlich erstmal sehen, dass wir auf den aktuellen Stand der Ermittlungen kommen. Da gab es ja in den vergangenen Tagen viele Fragen, die irgendwie nicht so richtig beantwortet werden konnten. Sebastian Fiedler ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend, Herr Fiedler.
Schönen guten Abend.
Herr Fiedler, können Sie uns mal auf den Stand bringen? Was ist da nun tatsächlich in Köln passiert? Es gab ja so viele Augenzeugen, vermeintliche Augenzeugenberichte. Es gibt viele Anzeigen, aber so richtig steigt man da als Laie ja gar nicht mehr durch. Was ist da passiert?
Ich fürchte, ein Stück weit muss ich Sie wahrscheinlich an dieser Stelle enttäuschen, weil Sie haben mich ja gerade richtig vorgestellt. Ich bin natürlich nicht der Leiter der Ermittlungskommission dort vor Ort und werde auch den Teufel tun, natürlich den Kollegen jetzt ins Werk zu fuschen. Denn das wäre mein erster Appell an dieser Stelle. Wir müssen natürlich die Kollegen und Einschub an dieser Stelle sei gestattet. Jeder zehnte Kriminalbeamte aus Köln ist derzeit nur mit diesem Fall betraut. Also ich glaube, mehr an Engagement und an wirklich kundigen Leuten, die da im Moment am Werke sind, ist kaum möglich. Und ich denke, wir sollten die auch einfach schlicht ihre Arbeit mal machen lassen. lassen. Und ich denke, die Ereignisse, die Reihenfolge der Ereignisse und Ähnliches ist nun wirklich rauf und runter in allen Medien hinreichend dargestellt.
Finden Sie, dass es hinreichend dargestellt ist? Es hat sich ja bisher im Grunde nichts richtig erklärt. Es hieß dann sehr schnell, möglicherweise sind diese Angriffe von Menschen ausgeübt worden, die nordafrikanischer Herkunft sind. Das ist ja auch ein sehr breiter Begriff, muss man ja ehrlicherweise sagen. Heute heißt es dann plötzlich hysterisch, es gibt einen Sexmob bei uns in Deutschland, nicht nur in Köln, sondern überall. Das stiftet ja totale Verwirrung. Das müsste doch eigentlich durch eine konkrete Ermittlungsarbeit, durch konkrete Ergebnisse vor Ort mindestens mal eingeordnet werden, damit die Menschen auch wissen, woran sind sie überhaupt? Was ist das überhaupt, was da passiert ist?
Das wird es ganz sicher, aber sicherlich nicht innerhalb weniger Stunden, nachdem also eine solche Ermittlungsarbeit natürlich ihren Weg aufnimmt. Also wenn Sie sich mal an vergleichbare Fälle noch schlimmeren Ausmaßes erinnern, dann werden auch trotz medialen und öffentlichkeitswirksamen Informationsbedürfnisses auch sind die italienischen Mafia-Morde in Duisburg nicht innerhalb von wenigen Tagen aufgeklärt worden, obwohl dort auch viel Manpower eingesetzt worden ist. Also ich verstehe natürlich, dass man dort ein Informationsbedürfnis hat. Ich verstehe natürlich sehr klar, dass natürlich die einzelne Opfer hier, denen muss eigentlich unser erstes Augenmerk gelten, dass sie sich hier zu Wort melden jetzt an diesen Stellen und dass natürlich auch die Medieninteresse daran haben. Aber ich denke, die beiden Dinge stehen sich ein wenig im Widerspruch. Das heißt, wir müssen einerseits die Ermittlungskommission ihre Arbeit machen lassen. Und da steht es ein bisschen im Widerspruch, wenn wir jetzt zu viele Informationen aus den Details, also das heißt aus den Tatabläufen, jetzt an die Öffentlichkeit bringen, obwohl wir, und das steht auf einem anderen Blatt, meine ich, die grundlegenden Probleme und die Hypothesen, die am Rande eine Rolle spielen, durchaus natürlich offen diskutieren könnten, weil bestimmte Dinge, bestimmte Phänomene sind natürlich aus der Vergangenheit bekannt geworden. Ob und inwieweit die jetzt in diesem Fall tatsächlich eine Rolle gespielt haben sollen, müssen wir den Ermittlungen nun anschließend mal entnehmen und nicht vorher, vorverurteilen.
Unser Innenminister Thomas de Maizière hat sich ja auch schon geäußert zum Thema. Er ist nicht zufrieden mit der Arbeit der Polizei vor Ort in Köln.
Auf jeden Fall sind die Ereignisse abscheulich, empörend und nicht hinnehmbar. Und ich erwarte jetzt dringend eine Aufklärung. War es organisiert? Waren es wirklich Nordafrikaner? Und warum konnte man am nächsten Tag noch sagen, es wäre alles friedlich gewesen? Es kann ja nicht sein, dass Folgendes passiert. Hier wird der Vorplatz geräumt und später finden diese Ereignisse statt und man wartet auf Anzeigen. So kann Polizei nicht arbeiten.
Herr Fiedler, ich will Sie nicht festnageln, aber in der Tat, die Frage stellt sich doch wirklich, es wird dann behauptet, es waren möglicherweise Täter arabischer Herkunft, nordafrikanischer Herkunft. Da wird ja möglicherweise gleich so eine gewisse Angst geschürt, die ja auch jetzt zurzeit in so einer gewissen hysterischen Debatte mündet bei uns in Deutschland. Sie können das zurzeit jetzt alles gar nicht bestätigen, sagen Sie. Es gibt aber offensichtlich drei Festnahmen heute, zumindest drei mögliche Täter, die zunächst mal jetzt in Untersuchungshaft sitzen. Können Sie denn bestätigen, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die sozusagen diese Übergriffe ausgeübt hat?
Des Berufsverbandes eingeladen und Sie haben jetzt hier keinen offiziellen Vertreter der Polizei in Köln oder den Innenminister eingeladen hier, der also konkret zu den Ermittlungsergebnissen was sagen kann. Insofern werde ich meine Rolle, bin ich mir sehr gut bewusst und ehrlich gesagt, da reizt es mich viel eher, die fragwürdigen Aussagen unseres Bundesinnenministers an dieser Stelle zu kommentieren, der ja nun einerseits für die Ermittlungsarbeit in Nordrhein-Westfalen alles andere als zuständig ist und an anderer Stelle womöglich mit Steinen im Glashaus wirft. Also die Aussagen, die dort aus dieser Richtung kommen, ehrlich gesagt. Ich frage mich erstens, mit welcher Berechtigung die erhoben werden und zum Zweiten natürlich auch vergrätzt er es natürlich innerhalb seiner Innenministerkollegen und ist natürlich auch nicht ganz unzuständig für die Zustände, die im Bereich der inneren Sicherheit in Deutschland hier herrschen. Also es gibt ja durchaus einige Punkte, die wir mal besprechen können, die auch in der Verantwortung des Bundesinnenministers liegen und die verbesserungswürdig sind. Also an dieser Stelle jetzt mit dem Finger ausgerechnet nach Köln zu zeigen oder besser noch auf den Kölner Polizeipräsidenten, ist wirklich absurd.
Wir fragen heute, gibt es eine neue Form organisierter Kriminalität bei uns in Deutschland nach den Übergriffen in der Silvesternacht? Werden ja solche Bezeichnungen immer wieder mal genannt. Professor Dr. Christian Pfeiffer ist erfahrener Kriminologe aus Hannover, war mal Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Guten Abend, Herr Professor Pfeiffer.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Aus Ihrer Beobachtung, Sie beobachten ja gewisse Szenen schon seit vielen, vielen Jahren. Gibt es bei uns in Deutschland eine neue Form organisierter Kriminalität? Und wenn ich jetzt so bestimmte Thesen, die ich nicht unbedingt teile, aber aufnehme, die in der Diskussion geführt werden, gibt es die möglicherweise mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns nach Deutschland gekommen sind, um hier möglicherweise Asyl zu beantragen, um hier leben zu können? Ist also diese Angst, die da immer so ein bisschen mitschwingt, mit aller Vorsicht mal hier in die Diskussion gebracht, ist die berechtigt?
Also erst einmal ist ja dieser Begriff organisierte Kriminalität von unserem Bundesjustizminister Herrn Maas geprägt worden. Und da ist ja zu Recht, finde ich, von dem Kollegen von Herrn Fiedler, von dem Bundesvorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter kritisiert worden. Denn organisierte Kriminalität ist nun wirklich was völlig anderes als das, was sich dort in Köln abgespielt hat. Organisierte Kriminalität finden wir im Rotlichtmilieu, Frauenhandel und Ähnliches. Und da geht es ums große Geld und da geht es um Befehl und Gehorsam und hierarchische Strukturen und all das, was man der organisierten Kriminalität generell zuschreibt. Er verwendet hier einen Begriff, der Abscheu dokumentieren soll, aber der völlig neben der Spur liegt. Das führt uns nicht weiter. Die entscheidende Frage ist, können wir diese Taten Gruppen zuordnen? Und da halte ich mich an das, was der Kölner Polizeipräsident in der ersten Pressekonferenz gesagt hat und was in den Presseerklärungen der Polizei zu hören war. Die Täter hätten sich nach Sicht der Opfer, die Anzeige erstatten, hätten ausschließlich sich um Männer gehandelt aus arabischen und nordafrikanischen Ländern. Mhm. Also das ist erstmal ein Faktum, von dem man ausgehen muss. Und dann ist die nächste Frage, haben die sich verabredet dazu? Ich bin vorsichtig mit dieser These, das wäre ja immerhin auch noch eine gewisse Form der Organisation, dann solche Taten zu begehen. Da bin ich deswegen vorsichtig, weil die Zahl der Männer, die hier auf dem Bahnhofsvorplatz aktiv geworden ist, immer größer wurde. Am Anfang wurde von 300 berichtet, dann waren es 500, dann waren es 1000, dann wurde geräumt, dann waren es kleine Gruppen. Also dieser starke Anstieg von Männern aus diesem Kulturraum spricht eher für die These, dass da irgendjemand zum Telefon gegriffen hat und ein Kumpel den nächsten informiert. Das geht ja dann sehr schnell in den vernetzten Geschichten heutzutage und sagt, hier ist richtig Partystimmung, da machen wir einen drauf, kommt dazu. Und dann ergibt sich aus der Gruppendynamik das, was dann zu beobachten war. Und warum ergibt sich das? Da rede ich jetzt nicht, ob das Flüchtlinge sind oder ob das seit 5 Jahren hier Lebende sind, sondern ich halte mich an das, was die Frauen gesagt haben. Männer aus Nordafrika, soweit sie es erkennen können, und arabisch aussehende Männer. Gut, wenn das der Fall ist, wie leben denn die Leute in Deutschland? Viele von ihnen sind arbeitslos, erst recht die, die gerade erst gekommen sind. Sie sind zu einem hohen Anteil nicht familiär eingebunden. Ob sie Beziehungen zu Frauen haben, ist zweifelhaft. Und sehr viele von ihnen sind arm. Also was ist in deren Kopf als Wunschvorstellung in so einer Silvesternacht? Sex und Geld. Und genau das haben sie zu kriegen versucht. Also das wäre meine Ferninterpretation ihres Verhaltens. Ob das dann abgesprochen war am Telefon, wir machen das, wir versuchen mal an die Rand zu kommen, die Frauen, und wir nehmen ihnen das Geld weg. Oder ob sich das gruppendynamisch im Augenblick entwickelt hat, das wird die Polizei zu klären haben. Da wird man fragen müssen, zum Beispiel, ob die sprachlich kommuniziert haben mit ihren Opfern, dann wären sie ja vielleicht keine Neuankömmlinge. Aber wenn sie wirklich mit keinem Wort haben erkennen lassen, dass sie Deutsch können, dann spricht wieder mehr für die These, dass es Neuankömmlinge sind. Jetzt noch ein Satz zu den generellen Kulturen. Da bleibe ich nun bei unseren Forschungsergebnissen. Wir erforschen seit 98, was wir nennen die Macho-Kultur in Deutschland. Wir verwenden seit 98 denselben Fragebogen für zum Beispiel 2007, 2008 45.000 Jugendliche, die wir mit Geldern des Bundesinnenministers befragen durften. Und dann zeigen sich riesige kulturelle Unterschiede, mit welchem Vehemenz männliche Jugendliche die Macho-Kultur akzeptieren. Früher waren vorne dran die Russen, die türkischstämmigen und die aus Jugoslawien stammenden Flüchtlinge. Das hat sich gewandelt. Im Laufe der Zeit haben die drei Gruppen sich schrittweise immer besser integriert, sind heute 30-40% weniger gewalttätig als noch Mitte des letzten Jahrzehnts und haben sich den Deutschen erfreulicherweise angenähert. Jetzt aber kommen neue Gruppen aus einer ähnlichen Kultur männlicher Dominanz, die erst einmal befremdet sind, sich gar nicht zurechtfinden, Frust schieben darüber, dass sie hier nichts zu tun haben, kein Geld haben und an Frauen nicht rankommen, dann kann sich so etwas ergeben. Und dann ist das Ganze nicht nur, das ist natürlich auch eine Polizeiaufgabe, in Zukunft solche Fehler zu vermeiden, die da passiert sind. Und da will ich wirklich mich vor schnellen Urteilen schützen. Erst einmal war das eine neue Lage, die es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Da lernt die Kölner Polizei und alle lernen in Deutschland daraus. Und von daher meine ich, beim nächsten Mal wird die Polizei überall besser aufgestellt sein. Die Kölner hatten das Pech, dass bei Ihnen das zum ersten Mal passiert ist.
Herr Professor Pfeiffer, eine Frage noch. Können Sie was über Zahlen sagen? Sind die Zahlen, die kriminellen Zahlen oder die Zahlen in der Kriminalstatistik in den letzten Jahren, was Übergriffe von Asylbewerbern, Migranten, wie auch immer, das wird ja alles zurzeit in einen Topf geschmissen, sind die aus Ihrer Beobachtung rückläufig oder sind die steigend? Vielleicht eine kurze Antwort, das würde mir erstmal reichen.
Also erst einmal gehe ich mal von der Sexualkriminalität aus, ist seit 20 Jahren, das wissen wir sogar genau, weil wir 92 und 2011 forschen konnten, repräsentativ Frauen gefragt, bist du vergewaltigt, sexuell angemacht worden und so weiter, hat sich halbiert. Wir haben eine ungeheure Befriedung unserer Gesellschaft im Bereich der Sexualdelinquenz. Da haben auch die Asylbewerber nichts dran geändert. Und das Spannende ist, die letzte große Flüchtlingswelle, die wir in den 90er Jahren kriegten, damals haben sich gerade Gewaltdelikte, Tötungsdelikte, Vergewaltigung nicht erhöht. Das ging gut ab. Diesmal muss man abwarten, weil es eine andere Gruppe ist, weil die Zahlen höher sind, weil die Zahl der jungen Männer, die ohne Familien kommen, höher ist. Also ist man, ich will noch nicht unterschreiben, dass es jetzt auch so ist und bleibt, aber erst einmal haben wir aus den Daten der Polizei keine bedrohlichen Erkenntnisse.
Also wir können da jetzt nicht unbedingt von Entspannung reden, aber wir müssen auch keine Dramatik aufbauen und schon gar nicht in irgendeine Hysterie starten, die jetzt gerade nach diesen Übergriffen ja doch so ein bisschen um sich zu greifen scheint bei uns in Deutschland. Nina Wagen ist für die CDU im Bundestag Mitglied im Innenausschuss und da zuständig für Asylpolitik. Frau Wagen, das, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben bei den Silvesterfeiern, was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie das mitgekriegt haben? Haben Sie gesagt, naja, das musste passieren oder das wirft natürlich unsere gesamte Integrationspolitik, die wir jetzt angehen wollen, wo wir die Menschen unterbringen wollen bei uns in Deutschland, sinnvoll unterbringen wollen in Deutschland, das wirft uns da wieder zurück, weil jetzt werden alte Vorurteile wieder ausgegraben.
Natürlich ist man, wenn man sowas liest und hört, zunächst schockiert, weil es doch eine ganz andere Form von Gewalt ist, die so auch es vorher in der Form nicht gegeben hat. Man ist als Politikerin bestürzt, als Bürgerin, auch als Frau. Und man macht sich natürlich schon Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Wie reagiert auch die Bevölkerung da drauf? Man ist ja immer wieder konfrontiert, auch wenn man zu Hause im Wahlkreis mit Bürgern spricht. Die einen sehen die Situation mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen, sehr positiv. Es gibt aber auch sehr viel kritische Stimmen. Und wenn solche Ereignisse vorkommen, wo doch jetzt einiges dafür spricht, dass es Männer mit zumindest Hintergrund, mit ausländischem Hintergrund diese Straftaten verübt haben, dann ist doch davon auszugehen, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung auch wächst, vielleicht auch Vorurteile wachsen. Und da muss man eben jetzt sich überlegen, wie kann man da entgegensteuern. Natürlich zuallererst mit einer Aufklärung der Straftaten, mit einem Durchgreifen auch des Gesetzes, mit einer Bestrafung der Täter, dann aber auch mit weiteren Überlegungen, nämlich wie stattet man vielleicht Polizei besser aus, wie muss man das Asylverfahren ändern, zum einen in Form einer Beschleunigung, zum anderen aber auch inwiefern vielleicht die Durchführung von Straftaten in Deutschland stärker noch auf das Asylrecht, auf das Asylverfahren sich auswirken sollten. Und der letzte Punkt, den Sie auch angesprochen haben, was muss man im Bereich Integration tun? Da ist in den letzten Jahren viel getan worden, seitens des Bundes, auch seitens der Länder. Wir haben sehr viele Ehrenamtliche, die sich um die ankommenden Menschen kümmern, die dort auch versuchen zu vermitteln, wie sind unsere Werte, wie ist unser Rechtssystem. Da wird aber in den nächsten Jahren noch eine sehr große Kraftanstrengung gefordert sein. Und solche Vorfälle, wie sie in der Silvesternacht geschehen sind, machen das Ganze natürlich nicht einfacher, weil eben, so ist auszugehen, auch eine größere Verunsicherung in der Bevölkerung da sein wird.
Sie haben es angesprochen, das Asylverfahren muss verändert werden, möglicherweise auch solche Straftaten, wenn sie denn von Asylbewerbern begangen worden sind, bei dieser Asylbewerberphase dann berücksichtigt werden. Wie schätzen Sie denn eigentlich die aktuelle Situation ein? Das heißt ja von Ihrer Kanzlerin, von unserer Kanzlerin, wir schaffen das. Schaffen wir das mit der nötigen Sinnhaftigkeit oder schaffen wir das nur irgendwie, indem zum Beispiel ganz viele Ehrenamtliche sich vor Ort engagieren und dafür sorgen, dass das irgendwie vorangeht? Gibt es überhaupt schon irgendwelche sinnvollen Strukturen für die Integration von diesen vielen, vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die in erster Linie ja erstmal Hilfe bei uns suchen, vielleicht dann auch wirklich bei uns bleiben wollen? Man hat ja das Gefühl als Außenstehender, da gibt es noch nicht so richtig viel. Und eigentlich sitzen diese Menschen, diese Flüchtlinge, diese Asylbewerber möglicherweise sogar mit anderen Gruppierungen aus anderen Ländern zusammen in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften, verstehen sich nicht gut, fühlen sich unwohl und dann passieren eben natürlich Drucksituationen, aus denen dann heraus auch eine gewisse, ja, ich will nicht gleich von Kriminalität sprechen, aber gewisse Übergriffe entstehen können. Nicht nur gegenüber Deutschen, sondern auch gegenüber anderen Gruppen.
Also zum einen, glaube ich, könnten wir das alles im Moment so nicht bewältigen, wenn es nicht diese vielen Ehrenamtlichen gäbe, die sich da aufopfernd tagtäglich um die Menschen kümmern, sei es von Organisationen, sei es aber auch Privatpersonen, die sich organisieren. Da wird in der Tat viel getan. Ich glaube, wir bewältigen die Situation momentan ganz gut. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir das auf Dauer in dem Maße mit diesem hohen Zustrom auch nicht schaffen können, sondern dass irgendwann auch die Leistungsfähigkeit begrenzt sein wird. Wir müssen, das ist richtig, zum einen das Asylverfahren beschleunigen, weil nichts ist schlimmer, wenn man da sitzt als junger Mensch, arbeiten will, sich vielleicht auch örtlich verändern will, dort auf sein Verfahren wartet, dort vielleicht auch dann eine gewisse Langeweile entsteht. Da brauchen wir dann auch wieder die Ehrenamtlichen mit angeboten, da brauchen wir auch die Kommunen, die Länder, auch den Bund mit angeboten. Da müssen wir schneller werden, da sind wir jetzt auf dem Weg, das Verfahren auch zu straffen, auch jetzt mit einer direkten Registrierung und einem Flüchtlingsausweis ein bisschen bessere Strukturen reinzubekommen, das ganze Verfahren zu ordnen und was man immer wieder hört, wenn man auch Flüchtlingsunterkünfte besucht, dass dort eben die lange Zeit des Wartens natürlich zermürbend ist und da einfach darauf ankommt, dass man die Zeit verkürzt und während dieser Zeit auch sinnvolle Angebote schafft, wie Sprachkurse, sportliche Angebote, dass man Praktika vermittelt und so weiter. Das wurde schon viel getan, das muss in Zukunft noch intensiviert werden. Da bin ich davon überzeugt, weil sonst natürlich, wenn man sich vorstellt, da sitzt dann ein Haufen junger Männer im besten Alter, die dann warten, vielleicht keine Aufgabe haben, dass es da zu einer Unzufriedenheit kommt, das ist klar. Und ansonsten ist es eben so, dass schon die Frage auch immer wieder kommt, auch von besorgten Bürgern, die sagen, ja, wie ist es denn? Man hört mal immer wieder von Übergriffen, von Gewalt, aber auch von Ladendiebstahl. Wie wirkt sich denn sowas aufs Asylverfahren aus? Und im Moment ist es eben so, dass es da eine sehr hohe Hürde gibt, bis zu der sich das dann eben erst auswirkt. Und da muss man schon drüber nachdenken, ob jemand, der solche Dinge begeht wie in der Silvesternacht, ob der dann tatsächlich auch hier den Asylstatus verdienen sollte.
Unser Thema heute, gibt es eine neue Form organisierter Kriminalität? Kriminologe Christian Pfeiffer hat gerade gesagt, nee, gibt es eigentlich nicht. Das, was passiert ist in der Silvesternacht, an der wir diese Frage auch aufhängen, das ist im Grunde mehr eine spontane Aktion gewesen, möglicherweise unter spontaner Absprache, aber eben auf keinen Fall organisiert. Und wir wollen trotzdem das Thema mit Ihnen natürlich diskutieren. Welche Ängste sind zurzeit bei Ihnen möglicherweise vorhanden? 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. Sie konnten uns hier auch mailen. Ich lese mal ein paar E-Mails vor, bevor wir dann die ersten Hörerinnen und Hörer aus der Leitung nehmen. Frank Seemann-Tippelt schreibt: Es tut sich hierbei ein Problem auf, dass nun Rechtsgerichtete diese Vorfälle für ihre Argumente nutzen und sich in ihren Vorurteilen bestätigt fühlen. Es wäre gefährlich, nun Asylanten kollektiv zu verdächtigen und vorzuverurteilen. Jene, die sich an den Frauen vergriffen hatten und jene, die nun gegen Flüchtlinge hetzen und nach Vergeltung rufen, die machen sich strafbar. Dann eine Verschwörungstheorie, die haben wir mehrfach gehört. Heiner Kullack aus Hamburg schreibt, könnten diese Anzeigen nicht auch eine fingierte Kampagne ausländerfeindlicher Organisationen sein? Einige haben auch gesagt, möglicherweise steckt sogar der IS dahinter, der sogenannte selbsternannte Islamische Staat. Der möchte also auch für Unruhe sorgen. Da sind viele E-Mails gekommen von Ihnen. Und hier gibt's auch nochmal deutliche Kritik aus der Politik, an der Politik von Wolfgang Debus aus Lensahn. Er schreibt, dass diese Vorfälle in Köln und in Hamburg sind ein weiteres deutliches Beispiel dafür, dass die verantwortlichen Politiker und Ämter für die angemessene Versorgung der Flüchtlinge und für deren Weg zur Integration keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stellen, in Geld nicht, vor allem aber nicht in der direkten Betreuung von katastrophalen Bedingungen in Erstaufnahmeeinrichtungen über die Verkehrswege bis zu den Überforderungen der amtlichen und ehrenamtlichen Betreuer in den Gemeinden und auch in den Kreisen. Das sind ein paar Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer. Und jetzt am Telefon Ingo Oschweller aus Pinneberg. Zunächst mal sorry, dass Sie ein bisschen länger warten mussten, Herr Oschweller. Oh,
das ist nicht so schön, ist nicht so schlimm.
Oschweller, Entschuldigung, jetzt lese ich das richtig.
Kein Problem. So, sorry. Also ich möchte ein paar Sachen sagen, die mir auf der Seele brennen und auch meiner Frau. Erstens mal der eine Kommentar von wegen aufkommender Massenhysterie oder Hysterie zu diesem Problem. Sagt meine Frau, das kann ja nur ein Mann sagen. Das Problem ist eine Geschichte, die ja nicht nur, wenn man mal das Netz richtig verfolgt, sich auf Köln und Hamburg beschränkt, sondern diese Geschichten sind auch in Bielefeld passiert, die sind in Stuttgart passiert. Das ist das eine. Neu ist es für Deutschland. So, und dieses Phänomen, wenn man das als solches überhaupt bezeichnen kann, ist ja eine Geschichte, die schon weiter zurück liegt und unter anderem auch zu beobachten gewesen ist bei dem neuen arabischen Frühling vor etlichen Jahren, wo in Ägypten der Mubarak gestürzt wurde. Dort ist es zu solchen Übergriffen auf freizügig gekleidete Frauen unter den Demonstranten passiert. Und als solches ist das eine Geschichte, die auch in dieser, ich sag mal, fast mittelalterlichen Struktur der islamischen Gesellschaften in einigen Gegenden mit begründet ist, auch in dem Weltbild, in dem ja oftmals auch Übergriffe auf Frauen damit begründet werden, ja, sie ist schuld, weil sie sich so gekleidet hat und die dürfen das, sie sind ja nun. Das ist eine Geschichte, die nicht so einfach so vom Tisch zu wischen ist und man auch nicht so einfach übergehen darf in der Diskussion. Das ist ein kulturelles Problem. Das ist ein Problem, mit dem wir noch öfter zu tun haben werden. Und ich gebe dem einen Diskussionsteilnehmer in ihrer Runde auch recht, dass sicherlich das auch eine Geschichte gewesen ist, die sich mithilfe von Handy und so mit weiter dynamisiert hat. Aber der Grundgedanke oder die Entstehung hat ja was damit zu tun, dass offensichtlich da ein sehr krudes Weltbild oder sehr krudes Ansichtenbild im Verhältnis zwischen Mann und Frau bei einigen dieser Neuankömmlinge doch zu verzeichnen ist. Und das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Und da darf man auch nicht vergessen, von wem werden die Moscheen hier in Deutschland bezahlt in Westeuropa? Die kommen die Geldgeber kommen aus den rückständigsten arabischen Gebieten, aus Saudi-Arabien. Das sind die schlimmsten Auswüchse im Islam offen propagieren. Und das ist auch das Problem, das wir in Deutschland haben, weil wir eine offene Gesellschaft sind und man nicht rechtzeitig diese Dinge beobachtet und auch, entsprechend eingegrenzt und vielleicht auch beseitigt hat. Ich meine, solche islamischen Gemeinschaften, aus meiner Sicht, gehören die aufgelöst. Mhm. Und dann sollte man auch ruhig dann ein solches Gebäude dann umwidmen und dann in den islamischen Gesellschaften wegnehmen, um ihnen dann auch mal ihre Grenzen zu zeigen. Ne?
Okay, weitreichende Forderung von Ingo Oschewaller aus Pinneberg wird unterstützt ein Stück weit durch Magdalena Sinra. Die hat uns gemailt. Sie schreibt, in einschlägigen Ländern sind Frauenbilder nicht dem unseren entsprechend. Warum tun wir denn so, als ob es wir alle die gleichen Werte hätten? Also das klingt ja ähnlich, das, was uns Ingo Oschewaller gerade gesagt hat. Und Alexander Kienert aus Hannover schreibt sehr ausführlich, zitiere nur einen Teil daraus, solange ich denken kann, habe ich immer wieder Dinge erlebt, die eine grundsätzliche Verhaltensauffälligkeit von muslimisch geprägten Jungs und Männern nahelegen. Ihr Anteil an Gewaltdelikten ist überproportional hoch. Das ist ein Stück weit wiederholt worden, gerade durch Herrn Professor Pfeiffer, ebenso wie die Kriminalitätsrate. Die Art, wie sie mit und über Frauen reden, ist in der Mehrheit herablassend, beleidigend und respektlos. Vor allem die Aussagen über deutsche bzw. nicht-muslimische Frauen und Mädchen waren zumeist eindeutig. Das sind die Erfahrungen von Alexander Kiener, der Professor Pfeiffer. Sie haben es ja vorhin schon so ein Stück weit anders eingeordnet. Ist das tatsächlich so, dass diese kulturellen Unterschiede dazu führen, dass wir besonders wenig Verständnis füreinander haben, beziehungsweise dass eben diese Übergriffe auf der einen Seite möglicherweise, ich will nicht sagen selbstverständlich sind, aber einen anderen Hintergrund haben, als es bei uns in den westeuropäischen Ländern ist?
Ich kann erstmal die Position von Herrn Oschewaller ganz gut nachvollziehen, aber wir forschen ja nun über dieses Thema seit sehr langer Zeit. Mhm. Und da gibt es doch sehr positive Geschichten, die einen Generalverdacht gegen Muslime nicht zulassen. Nehmen wir die Türken als erstes Beispiel, sie sind als Erste gekommen. Die waren am Anfang dadurch gekennzeichnet, dass wir eine ganz hohe Rate von Männern hatten, die ihre Frauen prügeln. Wir wussten, dass die Kinder dreimal so oft misshandelt wurden wie die deutschen Kinder und so weiter. Das war ein echtes Problem, was sich dann in den Verhaltensproblemen dieser Jugendlichen niedergeschlagen hat. Aber das hat sich radikal gewandelt. Das Gleiche gilt von vornherein für die aus dem Iran kommenden und auch für die aus Afghanistan kommenden. Wir können das immer ablesen an ihren Schulerfolgen, denn wer viel geprügelt wird, der bleibt eher sitzen und schwänzt die Schule und kommt in Schwierigkeiten. Und wir sehen es ja an den Antworten direkt. Also es gibt muslimische Gruppen, die inzwischen sich zunehmend besser integrieren. Die Iraner und Afghanen übersteigen in ihren Abiturquoten inzwischen die Deutschen. Also das sind extrem erfolgreiche Einwanderer. Man darf deswegen nicht pauschal behaupten, alle Muslime sind in dieser Macho-Kultur geprägt und unveränderbar. Und gerade die aus Jugoslawien kommenden Muslime und die aus der Türkei kommenden, die waren am Anfang richtig Machos, so wie die Kerle, die sich da in Köln aufgeführt haben, nur nicht als Gruppen, sondern innerfamiliär. Und das hat sich erfreulicherweise gerade durch die aktive Integrationsarbeit, die hier gelaufen ist. Ich nehme ein Beispiel. Hannover gibt es einen Verein, Mentor e.V., wo inzwischen 1600 Menschen kostenlos Nachhilfeunterricht für Migranten geben. Auch manche sozial randständiges deutsches Kind ist dabei, aber primär sind es Migranten. Und das führt dazu, dass bei uns in Hannover die türkischstämmigen Jugendlichen inzwischen zu 85% entweder Abitur machen oder Realschulabschluss. Also das ist großartige Integration. Hannover ist da das beste Beispiel in Deutschland. Also gegen die Pauschalisierung, aber ansonsten bleibe ich dabei, was ich eingangs gesagt habe, die Neuankömmlinge aus den arabischen Ländern, die stark durch die Kultur geprägt sind, die von Saudi-Arabien ausgeht und die Nachbarländer mit einbezieht, die aus Nordafrika kommen, da haben wir noch eine gewaltige Integrationsarbeit vor uns. Und da sage ich mal etwas sehr deutlich. Gestern hat es der Städtetag wieder in Tagesschau und Tagesthemen erzählen dürfen. Die Kommunen kriegen nicht das Geld, was sie brauchen. Wir hatten den stärksten Steuerzuwachs aller Zeiten in Deutschland im letzten Jahr. So viel Geld haben wir noch nie für den Staat bekommen. Und trotzdem darben die Kommunen in ihrer Integrationsleistung, weil sie das Geld für die Sprachkurse nicht haben, für die Unterstützung der Sportvereine und all der anderen Initiativen. Wenn die Kanzlerin richtigerweise sagt, da folge ich ihr ja, wir schaffen das. Ich ergänze aber, wir schaffen es nur, wenn endlich von Bundesmitteln her, denn die Länder haben das Geld nicht, aus Bundesmitteln die Kommunen radikal stärker unterstützt werden. Und dann muss ich noch etwas sagen
Herr zu Professor, der Ehrenamtlichen. Herr Professor, ich muss Sie leider unterbrechen, okay. Weil so interessant das ist, was Sie sagen.
Ja.
Wir haben so viele Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Deswegen würde ich gerne Georg Krüger jetzt aus Tönning hören.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Das war eigentlich sehr schade, dass das eben abgebrochen wurde mit dem Herrn Professor.
Zu Ihren Gunsten.
Also toller Profit. Nein, ich hab im Grunde genommen drei Anmerkungen. Es wird als erstes natürlich sehr schwierig sein, diesen Typen ihre Straftat nachzuweisen. Als zweites hoffe ich, dass die Polizei auf die Idee kommt, sich zu verkleiden und dann zuzugreifen, wenn die Typen tätig werden. Das würde vor allen Dingen eine wunderschöne Verunsicherung in den Kreisen hervorrufen. Und zum Dritten kann ich nur empfehlen, wer gefährdet ist, soll sich einfach eine Farbspraydose in die Tasche stecken und die Brüder kennzeichnen. Denn und als Letztes, wenn da Leute sich hinstellen und gegen die Asylbewerber große Töne spucken, die würde ich mit 1000 US-Dollar ausgestattet den Flieger nach Damaskus oder Aleppo stecken und vor in 4 Wochen dürfen sie nicht wiederkommen. Und dann gucken wir mal, was die dann zu verkünden haben.
Ja, interessante Anregung.
Ein bisschen Praxisnähe, vermute ich.
Sebastian Fiedler ist stellvertretender Bundesvorsitzender des BDKs, des Bundes der deutschen Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen. Herr Fiedler, da sind ja so ein paar Anregungen dran gewesen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, wir können durchaus über diese Gruppierung mal sprechen, ohne dass wir jetzt konkret den Fall von Köln und vielleicht den auch von Hamburg hier heute klären werden. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Also wir haben ja nun auch einige Dinge gehört, einige sehr kritische Meinungen auch unserer Hörerinnen und Hörer gehört über die Integrationsmaßnahmen oder über die Integrationsbereitschaft. Wie sehen Sie das denn? oder Ihre Erfahrung?
Ich will mal versuchen, in der Tat der Praxis etwas näher zu rücken und will versuchen, auch insoweit mal ein bisschen zu sortieren und unter anderem anzumerken, dass wir ja gar nicht wissen, ob es sich um Neuankömmlinge handelt. Und insoweit muss man natürlich diese Diskussion erstmal etwas handfester machen. Was wir aber wissen, und das ist mir in der Tat wichtig, und das ist teilweise in den Medien ja schon aufgegriffen worden, dass es ein Phänomen gibt, sage ich mal zunächst einmal, was sehr ähnlich ist dazu. Und das sind diese sogenannten Antänzer. Rein. Und das wiederum verleitet dazu, sich einmal dieses Phänomen und diese, ich nenne sie mal auch im kriminologischen Sinne mal Subkultur, die sich ausgebildet hat, etwas näher anzuschauen und an dieser Stelle doch einmal Präventionsbemühungen und Integrationsbemühungen vielleicht auch ein Stück weit in Frage zu stellen, weil es natürlich in großen, auch nordrhein-westfälischen Städten Problembezirke gibt und im besten Sinne des Wortes, und ich benutze ganz bewusst hier an dieser Stelle nicht das Wort No-Go-Areas, aber durchaus natürlich Subkulturen, die sich der Kriminalität unterschiedlichster Ausprägung verschrieben haben. Und wenn man sich diese Phänomene einmal etwas genauer anguckt, und die Kriminalpolizei tut das im Übrigen, es gibt Analysen dazu, wir wissen einiges dazu, hätten wir mehr Ressourcen, könnten wir uns auch intensiver diesen Phänomenen widmen, um die wir wissen. Und dann wissen wir beispielsweise auch, dass diese nordafrikanischen Gruppierungen sich in Cafés rumtreiben, sich dem illegalen Glücksspiel geben, dass sie aber natürlich auch Akquiseversuche unternehmen, um einerseits weitere Personen aus Nordafrika hereinzubekommen, andererseits aber auch Personen, die aus anderen Gründen, aus redlichen Gründen nach Deutschland hereinkommen, sozusagen umzudrehen, um sie zu weiteren Tätern auszubilden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an dieser Stelle würde ich dann den Ball an Frau Waken gerne weitergeben und dann im Hinblick auf das Asylverfahren eine viel praktischere Bedeutung aus unserer Sicht mal ins Spiel bringen, nämlich diejenigen, die tatsächlich erkanntermaßen oder verurteiltermaßen hier nur mit einer Duldung unterwegs sind und von denen klar ist, dass sie keine Ausweispapiere haben, die Identität sofort nicht festgestellt werden kann, bei denen eigentlich klar ist, sie haben hier keinen Aufenthaltsstatus, dann ist es allein aus rechtsstaatlichen Gründen vollkommen klar, dass es nicht sein kann, dass wir diejenigen noch weitere 3 Jahre oder länger hier in unseren Reihen haben müssen. Dann ist die Außenpolitik gefragt, also kurzum Kriminalpolitik im eigentlichen Sinne, die nämlich immer interdisziplinär funktionieren muss. Hier muss die Innenpolitik, die Sozialpolitik, aber auch die Außenpolitik hier Hand in Hand greifen. Und da muss man beispielsweise mit Staaten wie Marokko ein deutlicheres Wort reden, damit es auch funktionieren kann, dass die erkannten Straftäter, um die geht es jetzt hier, tatsächlich auch unser Land wieder verlassen. Das ist weit entfernt von rechtspopulistischen Parolen und ist aber sehr nah an einem ganz klaren, aber deutlichen Rechtsstaatverständnis.
Ja, Frau Wagen, mögen Sie gleich was zu sagen? Ich meine, es sind ja jetzt Forderungen erhoben worden, es muss mehr Geld in die Kommunen, vor allen Dingen, um sinnvolle Integrationsarbeit leisten zu können. Forderung jetzt gerade von Herrn Fiedler, dass auch dort ein anderes Asylverfahren, ein anderer Weg gefunden werden muss. Ist das realistisch? Kriegen wir das überhaupt hin? Haben wir das Geld überhaupt?
Also vielleicht zu dem zweiten Punkt, den der Herr Fiedler angesprochen hat. Wir haben das Ausweisungsrecht bereits verschärft auch. Es können jetzt früher schon Ausweisungen stattfinden von Asylbewerbern, die das Verfahren schon durchlaufen haben. Das muss natürlich auch konsequent angewendet werden. Insgesamt muss auch bei Abschiebungen konsequenter seitens der Länder vorgegangen werden. Abschiebungen müssen jetzt zum Beispiel auch nicht mehr angekündigt werden. Davon muss auch Gebrauch gemacht werden. Also es wurde da schon den Ländern einiges an der Hand gegeben, auch vor allem Straffällige schneller abschieben zu können, ausweisen zu können. Das muss dann auch wirklich benutzt werden, dieses Instrument. Ansonsten die Frage, muss mehr Geld in die Kommunen, muss der Bund mehr Geld investieren? Ich glaube, der Bund kommt seiner Aufgabe schon sehr gut zurecht und wird seiner Aufgabe sehr gerecht. Wir werden eine Spitzabrechnung machen mit den Ländern, was die Kosten für die Unterkunft der Asylbewerber angeht. Wir haben die Integrationskurse, die ja tatsächlich ein wirkliches Erfolgsmodell sind, wo es einen hohen Zuspruch auch gibt, weiterhin erhöhen. Wir werden die Mittel dafür erhöhen. Das wurde in den letzten Jahren in jedem Haushalt bereits getan. Ansonsten sind eben auch die Länder angehalten, die Gelder, die sie bekommen vom Bund, an die Kommunen weiterzugeben. Ich höre das immer wieder, dass in den Kommunen die Gelder fehlen, dass die dort nicht ankommen. Der Bund kann zwar Programme machen und tut es auch, indem ehrenamtliches Engagement gefördert wird, aber letzten Endes muss das Geld, das vom Bund fließt, tatsächlich dann auch von den Ländern an die Kommunen weitergegeben werden. Eine direkte Zuflussmöglichkeit gibt es da nicht. Und wenn das nicht passiert, muss man dann auch mal tatsächlich bei den Ländern mehr Druck machen. Aber natürlich, Integration heißt auch, dass Geld in die Hand genommen werden muss. Das ist ganz klar.
Ich möchte Sie da direkt mal unterbrechen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird alles hin und her geschoben zurzeit. Und die schwarzen Peter möglicherweise. Was mich mal interessieren würde, Sie haben es gerade wieder gesagt, wir müssen ehrenamtliches Engagement fördern. Müssen wir nicht mal professionelle Strukturen einziehen, um diese Integrationsmaßnahmen wirklich im Sinne derjenigen, die von außen kommen, aber auch derjenigen, die hier in Deutschland leben, so umzusetzen, dass wir dann miteinander tatsächlich leben können? Das muss doch professionalisiert werden. Das kann doch nicht von Ehrenamtlichen geleistet werden.
Natürlich, das geht, denke ich, Hand in Hand. Zum einen muss beim Bundesamt dort die auch, sag ich mal, professionelle Struktur vorhanden sein. Das ist ein Baustein. Dort werden auch die Stellen des Personals mehr und mehr aufgestockt, im kommenden Jahr wieder um 4.000 Stellen. Und natürlich müssen mehr Lehrer, mehr Polizisten, mehr Sozialarbeiter, auch mehr Verwaltungsrichter, mehr Ermittlungsrichter. Dort überall muss es Aufwüchse geben, sonst kann natürlich zum einen eine Integration nicht funktionieren, zum anderen können auch die Verfahren nicht beschleunigt werden oder keine ordentliche Aufklärung von etwa Straftaten nicht passieren. Natürlich muss überall neben dem ehrenamtlichen Engagement auch die hauptamtliche Struktur hochgefahren werden. Das ist ganz klar, wo vielleicht auch in den vergangenen Jahren gespart worden ist, wo auch in den Ländern Polizei abgebaut worden ist. Da muss jetzt wieder hochgefahren werden, das ist ganz klar.
Neue Form organisierter Kriminalität, das ist ein Begriff, der eingebracht worden ist in der vergangenen Woche nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln vor allen Dingen, aber auch in Hamburg. Wir wollen das heute mit Ihnen diskutieren. Gibt es tatsächlich so etwas? Ich glaube, wir haben es ein Stück weit schon widerlegt. Also organisierte Kriminalität war das wohl vor Ort dort eher nicht. Aber trotz alledem gibt es natürlich Irritationen bei uns in Deutschland und möglicherweise auch mittlerweile eine Diskussion, die vielleicht falsche Schwerpunkte setzt. Wir wollen das heute diskutieren. 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. Am Telefon ist jetzt Maria Fischer aus Würzburg. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Und erstmal guten Abend in die Runde. Ja, wurde ja schon sehr viel Positives gesagt, dem ich auch beipflichten kann. Eins muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass die Politiker hier sich die Sachen auch so ein bisschen zuschieben. Dass hier die Argumente jetzt auch gerade die Vorrednerin, also Entschuldigung, ich finde, der Bund hat nicht seine Hausaufgaben gemacht. Stellen Sie sich vor, das wären jetzt 100 Kinder gewesen, die da geschädigt geworden wären, dann wäre der Aufschrei viel größer. Ich arbeite ehrenamtlich und es ist jetzt mittlerweile auch schwierig, das überhaupt zu sagen, dass man ehrenamtlich arbeitet, weil man wird ja privat auch mittlerweile schon angefeindet, vor allen Dingen nach solchen Offenbarungen. Ich möchte erstmal den Unterschied machen zwischen Flüchtlingen, die hierher kommen und die Asyl suchen und unsere Hilfe brauchen, und natürlich auch zwischen Personen, die es jetzt im Augenblick oder die es nicht schaffen, sich zu integrieren. Und da ist meiner Meinung nach die Politik gefordert, hier endlich durchzugreifen. Es gibt Hassprediger, was passiert? Nichts. Die leben hier im Land und können nach wie vor ihre Rekrutierung fortsetzen. Die Politik, gerade der Bundesminister, finde ich, müsste hier die Verantwortung tragen. Die Polizei, was soll sie machen in diesen Brennpunkten? Gerade in NRW, ich selbst komme ja aus Bayern, habe aber sehr viele Freunde, die in NRW arbeiten, die zum Beispiel auch als Richterin arbeitet, eine Freundin. Da gibt es Bezirke, da geht die Polizei gar nicht mehr rein. Wir haben diesen rechtsfreien Raum. Ich als Frau selbst habe auch Angst. Ich würde mich gar nicht mehr allein nachts an bestimmte Bahnhöfe trauen. Und das ist Fakt. Und ich denke, dass generell das Gefährdungspotenzial natürlich von Personen, die ein anderes Frauenbild haben, schon größer ist. Und dass eben die ganze Gesellschaft gefordert, daran zu arbeiten. Aber was ganz wichtig ist, auch Grenzen zu setzen. Zu sagen, okay, wir arbeiten gerne ehrenamtlich. Wir wollen, dass die Menschen hier sind. Wir wollen auch helfen. Und ohne dieses Engagement von den ehrenamtlichen Helfern wäre das ja überhaupt nicht wir schaffen. Das hätte das ja gar nicht funktioniert. Also ich muss auch mal ein Kompliment machen an alle Personen, die da mitgeholfen haben. Aber was ich echt traurig finde, dass auch über die Opfer jetzt hier noch gar nicht so gesprochen worden ist. Wie viele Frauen werden permanent von Leuten angetatscht mit einem speziellen arabischen Hintergrund? Das ist ein Problem und das darf man nicht öffentlich sagen. Finde ich auch traurig, dass in der Diskussion das so ein bisschen möglicherweise und so tabuisiert. Rechts ist nicht möglich für uns in Deutschland und darf nicht sein, aber das andere frauenverachtend und menschenhetzend, wie das in dieser Nacht passiert ist, darf auch nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass wir jetzt als Frauen Angst haben müssen, auf öffentliche Plätze zu gehen. Also ich muss sagen, ich bin entsetzt.
Okay.
Ich bin jemand, der geschäftlich in der arabischen Mentalität arbeitet und der wirklich sehr weltoffen ist. Und ich freue mich für jeden, der hier in dieses Land kommt. Ja, wir sollen die auch mit offenen Armen empfangen. Aber die Politik muss hier wirklich auch bei kriminellen Taten, Aktivitäten
Frau Fischer, lassen. Ja. Wir haben das sehr wohl jetzt zur Kenntnis genommen. Johann Leidringer, ich glaube, der kommt auch eher aus dem Süden. Er hat als Heimatort Daheim angegeben. Und er schreibt in die ähnliche Richtung in seiner E-Mail. Er sagt, Sie sehen mich überrascht. Seit Wochen oder Monaten geistern Berichte über Straftaten von ausländischen Nichtmitbürgern. Das sind also noch Bewerber, Asylbewerber nach seiner Interpretation durch die Bevölkerung. Dies wurde durch die Medien und auch durch die Polizei permanent negiert bzw. verharmlost. Die Bürger, die sich darüber mokierten, die wurden sofort in die rechte Ecke gestellt. Ist in Köln oder Hamburg etwas geschehen, das sich nicht mehr vertuschen lässt, weil sich endlich Bürger getraut haben, Anzeige zu erstatten? Das sind ja Vorwürfe, die Sie gerade geäußert haben, Frau Fischer, aber die auch in der Tat durch mehrere Mails heute bei uns hier eingegangen sind. Gebe ich mal weiter an Sebastian Fiedler. Ist das so, dass tatsächlich mehr Straftat oder mehr Übergriffe stattfinden, möglicherweise ja auch Untergruppen, die aus unterschiedlichen Ländern zu uns kommen, als das in der Öffentlichkeit so bekannt ist? Und wenn man sich dazu äußert, dass man dann möglicherweise im Sinne dessen, was die Hörer geschrieben und gesagt haben, dann auch gleich in eine Ecke gestellt wird, in die man eigentlich politisch gar nicht gehört?
Ja, wissen Sie, da haben Sie ein ganz gutes Korrektiv. Das liegt ehrlich gesagt bei uns. Wenn Sie sich mal unsere Pressemitteilungen zur polizeilichen Kriminalstatistik angucken, dann stellen Sie seit Jahren fest, dass wir das sehr kritisch beäugen und ganz dezidiert darstellen, an welchen Stellen die Statistik, Herr Pfeiffer weiß da auch ein Lied von zu singen, eben keine Aussagen darüber trifft, welche Kriminalität tatsächlich stattfindet. Aber das ist weit von Verschwörungstheorien entfernt. Das will ich auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass es hier in diesem Fall schlicht und ergreifend daran liegt, auch das hat Herr Pfeiffer so recht dargestellt, dass wir es mit einer neuen Dimension, das ist ja schon mal gesagt worden, tatsächlich zu tun haben, und zwar von Raubdelikten. Das Stichwort ist, glaube ich, noch nicht hinreichend klar gemacht worden. Ja, es handelt sich hier um eine neue Dimension von Raubdelikten, bei der im Grunde die Gewaltausübung durch sexuelle Gewalt vorgenommen worden ist. Und deswegen glaube ich, ist meine Hypothese etwas anders, als die bei dem einen oder anderen Hörer vorhin schon angeklungen ist, durchaus die, dass es in erster Linie auf die Erlangung von Beute angekommen ist hier. Mhm. Und anders als bei anderen Tatbegehungsweisen in der Vergangenheit, die wir kannten, durchaus durch Kontaktaufnahmen, im Übrigen auch gerade in NRW hauptsächlich zu männlichen Opfern in der Vergangenheit, haben wir jetzt hier es mit einem deutlichen Schwenk zu tun, durch massive sexuelle Gewalt, die zu vielen Opfern, weiblichen Opfern geführt hat, aber natürlich in Form von Raub- und Diebstahlsdelikten. Und ich glaube, das sollte man als Phänomen jetzt erstmal sehr intensiv betrachten. Und deswegen gehen die anschließenden Forderungen dann weit über die eigentliche Ermittlungsarbeit hinaus. Wir sind deswegen natürlich ganz besonders darauf angewiesen, dass wir hier sehr viele Erkenntnisse aus diesen Ermittlungskommissionen, die jetzt aktuell dann laufen, auch gewinnen, um eine entsprechende Schlussfolgerung zu finden. Hier muss die Politik in der Tat verbindlicher werden, und das gilt für Bund und Ländern. Und ehrlich gesagt, das ist ein Punkt, den kann ich nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören, dass der Bund etwas in die Länder schiebt und umgekehrt. Ich habe auch dem Bundesinnenminister vor einiger Zeit schon mal gesagt, hier sind verbindliche Regelungen zwischen Bund und Ländern möglich. Der Bund kann und tut es bei den Bereitschaftspolizeien beispielsweise, den Ländern ja mal in Verhandlung treten zu entsprechenden Vorgaben. Warum ist es so, dass 12 Bundesländer einfach schlicht und ergreifend keine Kriminalpolizei ausbilden? Das kann doch nicht sein. Da kann doch der Bund mal Vorgaben machen, geht an die Länder heran und trifft Bund-Länder-Vereinbarungen, wie das im Bereich der Bereitschaftspolizei auch möglich ist. Also hier ist viel mehr möglich, als den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Die Zeiten müssten ehrlich gesagt der Vergangenheit angehören.
Gut, vielleicht gibt es ja im Zuge der jetzigen Entwicklung der Diskussion da tatsächlich in den nächsten Monaten, nächsten Jahren eine für Sie hoffentlich positive Entwicklung, die dann auch dazu führt, dass Übergriffe vielleicht im Vorfeld schon verhindert werden können. Mucep Arta aus Bremen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen Abend in der Runde. Moin, moin. Ich verfolge die Diskussion ja seit Tagen auch im Radio und jetzt heute auch in dieser Diskussionsrunde und möchte da bitte stark appellieren, bitte zu differenzieren. Mhm. Also das jetzt als organisierte Kriminalität breitzutreten, ist, finde ich, wirklich fatal, was jetzt gerade passiert. Es war ein besonderer Tag, besondere Atmosphäre und wir dürfen den Fakt nicht vergessen, dass da zum Teil Alkohol im Spiel war. Und daraus jetzt die Schuld an eine Nationenkultur zu geben und daraus die Kausalität zu ziehen, dass die Religion, eine bestimmte Religion noch im Hintergrund spielt, obwohl das ein offensichtlicher Widerspruch ist, wenn im Alkohol im Spiel war, zu der Religion, da möchte ich stark appellieren, zu differenzieren. Okay. Es war wirklich eine bestimmte Atmosphäre, ein bestimmter Tag. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Tat an einem normalen Werktag abends im Hauptbahnhof stattfinden wird. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sicherheitskräfte waren auch nicht vielleicht zahlreich vor Ort, offensichtlich nicht so vorhanden, die das unterbinden hätten können. Und als wahrer Muslim oder als gläubiger Muslim verurteile ich absolut diese Tat, die stattgefunden hat. Denn auch allein aus dem islamischen Glauben kann ich das wunderbar widerlegen. Es gibt ein Zitat vom Propheten Mohammed, der sagt, der beste Muslim ist der, der seine Frau oder seine Gefährtin am besten behandelt. Das würde ich nochmal klar und deutlich in eine Runde drehen. Daraus ist Kausalität zu ziehen, dass es aus dem arabischen Kultur oder islamischen Kultur wird, auch in diesen Ländern ist diese Tat verpönt und beziehungsweise absoluter Straftat zu sehen. Und gerade auch im islamischen Glauben, wer sowas mit Frauen vergeht oder verleumdet, hat auch in der Religionsstrafrecht damit Konsequenzen zu ziehen. Also ich bitte stark zu differenzieren und einer gewissen Religion das unterzuschieben, unterschwellig. Und das ist absolut zu verurteilen, was da passiert ist. Und ich hoffe und ich habe Vertrauen in meinem Rechts- und Sicherheitsstaat, dass das demnächst nicht mehr stattfinden wird und so unterbitten.
Okay, vielen Dank für den interessanten Hinweis. Es ist in der Tat so, dass auch das Gefühl entsteht nach so einer Sendung, dass wir natürlich sehr viel mehr miteinander reden müssen, um voneinander zu erfahren und möglicherweise dann auch voneinander zu lernen, unabhängig davon, dass es natürlich bei uns in Deutschland gewisse Gesetze gibt, die einfach einzuhalten sind, egal von wem, von Deutschen, genauso wie von Menschen, die von außen kommen und bei uns Schutz suchen. Ich habe hier noch eine E-Mail von Heinz Kemner, die ist sehr ausführlich. Er kommt aus Bad Bevensen und er hat hier eine These in den Raum gestellt, die ich gerne nochmal abklopfen möchte mit entweder Sebastian Fiedler oder Christian Pfeiffer. Die Runde möge einen einzigen Fall darstellen, in dem deutsche Männer in einem Rudel ein Mädchen eingekreist, beraubt und sexuell belästigt haben. Also hier scheint tatsächlich also offensichtlich das Gefühl vorzuherrschen, dass das eben wirklich nur möglich ist, wenn
kompletter Quatsch.
Ja, okay.
Entschuldigung, muss man so deutlich sagen, Herr Kemmer. Also das weiß auch Herr Fiedler. Es gibt ständig Gruppenvergewaltigungen. Es gibt ständig Übergriffe von deutschen Männern gegen Frauen. Nur gebe ich insoweit wieder, ich nicht Ihnen recht, aber ich sage, okay, man muss differenzieren. Diese Art von öffentlichem Vorgang, wie wir ihn in Köln hatten, den hat es noch nie gegeben in Deutschland. Aber gruppenweise sich Frauen unterwerfen und sich an ihnen vergehen, das tun auch Deutsche. Richtig fand ich den Hinweis des Herrn aus Bremen mit dem Alkohol. Nur, das ist eben das Spannende. Eigentlich gilt, wenn wir unsere Jugendlichen befragen, dann sind die mit dem niedrigsten Alkoholkonsum die Muslime. Eindeutig. Aber hier haben die Regeln nicht mehr gegolten. Die Männer waren nach Aussage der betroffenen Frauen zu einem hohen Anteil angetrunken, alkoholisiert und dadurch auch enthemmt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass dann die Region sie nicht mehr davor geschützt hat. Was da im Einzelnen dahinter steht, abwarten, was die Polizei noch hier ermittelt. Ich will noch auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen, der noch gar nicht angesprochen wurde. Die Polizei gibt ja selber zu, dass sie in der Videoüberwachung nicht das geleistet hat, was sie jetzt bräuchte. Und dass sie in Zukunft das verbessern will. Das gilt aber generell. Wir haben, um einen ganz anderen Bereich aufzugreifen, wir haben von der Zeit großartig ermittelt über 400-500 Fälle von Überfällen Rechtsextremer auf zukünftige Flüchtlingsheime, auf also Baustellen oder auf Flüchtlingsheime. Zum Glück ist niemand verbrannt bisher, aber es ist manchmal auch wirklich Glück gewesen. Und in keinem einzigen Fall konnten die Täter gefasst werden. Was ist da los, dass der Rechtsstaat hier komplett versagt beim Schutz von Flüchtlingen? Weil überall das Geld gespart wird, Videokameras schon bei Baustellen einzusetzen und jede Flüchtlingsunterkunft durch Videokameras schützen zu lassen. Dann wüsste man, aus welchen Auto die Leute aussteigen, wie sie ausgesehen haben, wie viele es waren. Man hätte Ansatzpunkte. Die Polizei tappt im Dunkeln, weil der Staat einfach zu knickerig ist, diese Aufgabe, Schutz von Flüchtlingen ernst zu nehmen oder auch Schutz von Frauen in einer solchen Situation wie in Köln. Wir brauchen die Videoüberwachung, damit die Polizei Chancen hat, hier effektiv zu arbeiten.
Nina Wagen, Ihnen würde ich gerne das Schlusswort geben, mit der Bitte allerdings um ein kurzes Schlusswort. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Wir haben jetzt mittlerweile erfahren, dass es natürlich wichtig ist, dass wir präventiv tätig werden. Integrationsmaßnahmen. Wir müssen aber auch Ermittlungsbehörden unterstützen. Sie haben auch angedeutet, es braucht mehr Geld. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren, aus welchen Töpfen auch immer, dieses Geld zur Verfügung haben werden, um hier wirklich sinnvolle Integrationsarbeit, Kommunikationsarbeit untereinander leisten zu können? Bitte um eine kurze Antwort.
Ich glaube, das müssen wir haben. Und ein Satz vielleicht noch zur Integration. Das ist natürlich auch keine Einbahnstraße. Es muss natürlich auch immer der Wille zur Integration da sein. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Viele Bemühungen scheitern da ja auch. Gleichwohl ist Integration wichtig, wobei es vielleicht auch nicht immer der Grund ist, mangelnde Integration, dass man eine Straftat begeht, sondern vielleicht auch andere Hintergründe hat, vielleicht auch eine allgemeine Gewaltbereitschaft des Menschen. Aber natürlich ist Integration wichtig und natürlich müssen wir uns dann in den nächsten Jahren anstrengen.
Wir haben heute mit Ihnen diskutiert. Gibt es eine neue Form organisierter Kriminalität? Ich denke, da können wir einen Haken dran machen. Die gibt es in dieser Form nach den Übergriffen der Silvesternacht in Köln und in Hamburg nicht. Unabhängig davon, dass es natürlich organisierte Kriminalität bei uns in Deutschland gibt, aber nicht eine neue Form. Wir haben diskutiert mit Sebastian Fiedler, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Bundes der Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen, Professor Dr. Christian Pfeiffer, er ist Kriminologe aus Hannover, und Nina Wagen, gerade noch mal gehört. Sie ist für die CDU im Bundestag und Mitglied im Innenausschuss, zuständig für Asylpolitik. Ich denke, das Thema wird uns in den nächsten Wochen noch weiter begleiten und begleiten müssen, damit wir tatsächlich da mehr voneinander erfahren. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Morgen das Thema in der Redezeit. Vermeintlich beste Freunde, warum uns Tiere gut tun. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich auch ab sofort schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit heute Abend. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen einen schönen Abend, einen entspannten Abend, einen sicheren Abend. Mein Name ist Andreas Kunt. Wir wünschen jetzt auch viel Spaß noch mit unserem Jazz hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.